NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Im Schwerpunkt der Sendung wird es heute um Malaria gehen. Eine Krankheit, die sich, wenn auch nur langsam, auf dem Rückzug befand. Ob es nun neue Moskitonetze oder Aktionen waren, in denen Gift gegen die Mücken gesprüht wurde, mit Hilfe von verschiedenen Maßnahmen erkrankten jährlich etwas weniger Menschen an der Malaria. Das hat sich aber wieder geändert, wie die WHO Ende des vergangenen Jahres festgestellt hat. Die Zahlen der Malariafälle steigen wieder. Außerdem gibt es inzwischen auch neue Erreger dieser Krankheit. Sie sind gegen die üblichen Medikamente resistent geworden. Gerade verbreiten sie sich in Windeseile in Südostasien. Den Gründen dafür werden wir in der Sendung nachgehen. Bevor wir uns aber mit der Malaria beschäftigen, wollen wir noch einmal einen Blick auf ein anderes, allerdings auch medizinisches Thema werfen. Nämlich auf die Grippewelle, die im Moment durch Deutschland geht. Sie hat jetzt bundesweit einen neuen Höhepunkt erreicht. In der vergangenen Woche registrierte das Robert-Koch-Institut etwa 35.000 Fälle. Und jede Woche werden es mehr. Haben wir es in diesem Jahr mit einer Monstergrippe zu tun, wie sie manche Menschen inzwischen schon bezeichnen? Erkranken tatsächlich mehr Menschen an der Influenza als sonst in dieser Jahreszeit? Und wenn ja, warum? Wie ist die Situation in anderen europäischen Ländern? Michael Kurt ist diesen Fragen auf den Grund gegangen.
Es ist keine bloße Vermutung und mehr als nur persönliche Wahrnehmung. Die Grippewelle hat ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht und man muss auf der Suche nach einem ähnlichen Ereignis schon sehr weit zurückblicken. Silke Buder vom Robert-Koch-Institut.
Die Grippeaktivität ist nochmals angestiegen und wir erreichen jetzt ein 10-Jahres-Hoch. Ich kann Ihnen absolute Zahlen nennen zu den Influenza-Meldungen, die wir nach Infektionsschutzgesetz übermittelt bekommen. Und damit sind wir jetzt bei knapp 120.000 laborbestätigten Fällen seit der 40. Woche.
Und die tatsächliche Zahl der an Grippe Erkrankten dürfte noch wesentlich höher sein, so die Leiterin der Arbeitsgruppe Influenza weiter. Bisher sind in dieser Grippesaison 216 Menschen an den Folgen einer Grippeerkrankung gestorben. Was ist das für ein Virus, der solche verheerenden Auswirkungen hat? Bei den über 60-Jährigen war es insbesondere der Influenza-Typ B.
Hauptteil der Fälle, das sind die Influenza-B-Viren und zwar der Yamagata-Linie. Zum anderen zirkulieren aber auch Influenza-A-Viren und die H1N1-PDM09-Viren. Das sind diejenigen, die in 2009 die sogenannte Schweinegrippe oder die Pandemie ausgelöst haben.
Normalerweise gehen viele Menschen zum Arzt in der Annahme, sie hätten eine Grippe, obwohl sie nur eine starke Erkältung haben. In diesem Jahr ist es anders, sagt die Wissenschaftlerin. 60% der Patienten, die getestet wurden, hatten sich eine echte Virusgrippe eingefangen. Die Grippeimpfung ist in Deutschland nicht besonders beliebt, stellen Ärzte immer wieder fest. Aber dieses Mal hätte die normale Impfung auch kaum geholfen.
Das Problem dieses Jahr ist tatsächlich, dass in dem Impfstoff mit den drei Komponenten genau die Komponente nicht enthalten ist, die im Moment am meisten zirkuliert. Eine gewisse Schutzwirkung ist auch zu erwarten, aber das passt natürlich nicht so gut und entsprechend weniger wirksam ist der Impfstoff. Grundsätzlich würden wir uns natürlich auch wünschen, alle glaube ich, dass zukünftig Grippeimpfstoffe entwickelt werden, die noch besser wirken, wo wir eben nicht jedes Jahr dastehen und erklären müssen, dass es eben trotz Impfung zu Erkrankungsfällen und auch schweren Verläufen gekommen ist.
Eine gewisse Grundimmunisierung kann es auch ohne Impfung geben, nämlich dann, wenn es im Vorjahr eine starke Grippewelle durch einen bestimmten Virustyp gab. Denn dieser Virustyp trifft dann im Jahr darauf auf eine Art Schutzschirm in großen Teilen der Bevölkerung. Doch damit ist die Grippe nicht automatisch ad acta gelegt. Zum einen kann sich ein anderer Erregertyp durchsetzen und manchmal, wie auch in diesem Jahr in den USA, ist auch der alte Erreger aus dem Vorjahr wieder aktiv.
In den USA ist es tatsächlich so, dass da nach einer Saison mit besonders vielen H3N2-Viren sie dieses Jahr genau das Gleiche wieder haben. Das ist tatsächlich schwer erklärlich. Da wissen wir noch zu wenig, wie es dann zu solchen starken Wellen kommt.
Nach Angaben der amerikanischen Seuchenschutzbehörde stieg die Zahl der Kinder, die in dieser Grippesaison zwischen Neuengland und Los Angeles starben, auf fast 90. Mit Ausnahme der Schweinegrippe-Pandemie in den Jahren 2009 und 2010 gilt die Grippesaison von 2017 und 18 schon jetzt als die schlimmste der vergangenen 15 Jahre in den Vereinigten Staaten. Für Europa ist das Europäische Zentrum für Infektionskrankheiten, ECDC, für die Überwachung von Infektionskrankheiten in den europäischen Staaten zuständig. Cornelia Adelhoch leitet hier die Abteilung Influenza, also Grippe.
Die hauptsächlichen Viren bleiben ja gleich, ob das jetzt dann Frankreich oder Spanien oder auch die USA oder China ist. Aber das Timing ist unterschiedlich, ob wir jetzt die Nordhalbkugel oder die Südhalbkugel sehen.
Viren gehen auf die Weltreise, so viel steht inzwischen fest. Aber wie, warum und wann sie das genau machen, ist noch ungeklärt.
Das ist quasi die Million-Dollar-Frage, muss man sagen. Also das haben wir nach wie vor noch nicht verstanden. Wenn ein Basislevel überschritten ist, dann ist die Welle im Rollen und dann kann man sie pro Land auch gar nicht mehr aufhalten. Das heißt, dann dauert es eben ein paar Wochen, bis dann die Welle zu ihrem Höhepunkt kommt und dann, bis sie dann wieder abflaut.
Die Grippewelle, die jetzt bei uns für volle Arztpraxen und Krankenhäuser sorgt, hatte im Januar auch Großbritannien erreicht. Jeder vierte Brite ist mittlerweile rein statistisch an Grippe erkrankt.
Dieses Jahr, gerade vor allen Dingen in Schottland, war das H3N2-Virus hauptsächlich in der Bevölkerung und hat dazu geführt, dass hauptsächlich die Älteren betroffen waren mit großen Erkrankungswellen, schweren Verläufen und auch Todesfällen.
Gerade hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den Impfcocktail für die nächste Grippesaison auf der nördlichen Erdhalbkugel vorgestellt. Mehr als ein halbes Jahr vor der Grippezeit. Der Grund: die zeitintensive Produktion in Hühnerembryonen und anschließende Prüfung des Lebendimpfstoffes. Bei vielen Forschern im Hinterkopf die Angst vor einer Pandemie, davor, dass sich ein Virus ausbreitet, gegen den Impfungen nichts ausrichten können. Bisher ist das noch nicht so. Eine Grippeimpfung lohnt sich. Davon ist Silvia Buder überzeugt.
Michael Kurt berichtete. Die Musik, die Sie hören, kommt diesmal von Nicole Jo. Die CD heißt 20. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Der Malaria, einer der nach wie vor gefährlichsten Infektionskrankheiten der Welt. Nachdem eine Zeit lang die Maßnahmen im Kampf gegen sie positive Wirkungen gezeigt hatten, breitet sie sich jetzt wieder stärker aus, sagen Wissenschaftler. Aber warum ist das so? Ursula Storast hat sich über das Ausmaß der neuen Zunahme der Malaria-Infektionen und die Gründe dafür erkundigt.
Die Deutschen reisen gerne und viel. Nach Südostasien, nach Afrika und Südamerika. Und in vielen dieser Länder lebt auch die Anopheles-Mücke, die Malaria überträgt.
Das Verhalten von Reisenden gegenüber der Einnahme von vorbeugenden Medikamenten, um eine Malaria zu verhindern, ist rückläufig nach unseren Beobachtungen aus unserer reisemedizinischen Ambulanz. Und deswegen sehen wir immer wieder leider auch Fälle, wo schwere Malariafälle auftreten.
Beklagt der Infektiologe Andreas Müller von der Tropenmedizinischen Abteilung an der Missio-Klinik in Würzburg. Ein leichtsinniges Verhalten, ergänzt August Stich, der die Tropenmedizin leitet. Denn laut Weltgesundheitsorganisation WHO nimmt die Malaria zu. Allein im Jahr 2016 kam es zu einem Anstieg um etwa 5 Millionen Fälle. Waren 2015 noch 211 Millionen Malaria-Infektionen registriert, waren es ein Jahr später bereits 216 Millionen. Die meisten Erkrankungen gibt es immer wieder dort, wo die Menschen in besonders prekären Verhältnissen leben.
Das ist zum Beispiel in Westafrika und in Zentralafrika. Und das ist in der Regel Folge einer Kombination aus zwei Dingen. Das eine sind Veränderungen der Umwelt, zum Beispiel Stichwort Klimawandel.
Denn der Zyklus, in dem der Parasit von der Mücke in das menschliche Blut übertragen wird, ist abhängig von Wärme und Feuchtigkeit. Bei bestimmten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen kann sich dieser Parasit besonders gut vermehren.
Und der Klimawandel generell global gesehen führt ja zu einer Zunahme von Wetterextremen und einer Zunahme von Feuchtigkeit und generell einer Erwärmung auf der Welt. Und das sind Bedingungen, die eigentlich der Malaria in die Hände spielen, aber auch anderen tropischen Erkrankungen wie tropischen Virusinfektionen zum Beispiel.
Zum anderen, so August Stich, verschlechtern sich in vielen armen Ländern der Welt die staatlichen Gesundheitssysteme immer mehr.
Malaria ist ja behandelbar und heilbar, Aber wenn die Gesundheitssysteme schlecht funktionieren, dann kommt es eben zu einer Unterversorgung der Bevölkerung und damit wieder einer Zunahme von Fällen.
In Ländern wie Liberia und Sierra Leone grassieren immer wieder tödliche Krankheitsepidemien.
Da gibt es so viele Probleme in diesen Ländern, wirtschaftlicher Art, politischer Art, sozialer Art, dass die Malaria einfach nur eines von ganz vielen ist. Und aus dem Grund dort die Menschen weitgehend schutzlos gegenüber dieser gefährlichen Erkrankung ausgesetzt sind.
Die Malaria in solchen Ländern zu bekämpfen, stellt sich immer noch als schwierig dar. Die bislang noch größten Erfolge habe es durch den Einsatz von besonderen, mit Insektiziden behandelten Moskitonetzen gegeben, sagen die Wissenschaftler.
Sodass die Moskitos, die nachts kommen, um zu stechen, Kontakt haben mit diesem Netz und dann gelähmt werden oder abgetötet werden und gar nicht in die Lage kommen, eine Krankheit zu übertragen. Und damit konnte man die Malaria-Zahlen in vielen endemischen Ländern deutlich zurückdrängen.
Solche Netze könnten also helfen, die Malaria einzudämmen. Allerdings, so August Stich, entwickeln die Mücken oft Resistenzen. Denn die Insektizide werden nicht nur zur Malariabekämpfung eingesetzt.
Gerade da, wo die ähnlichen Substanzen in der Landwirtschaft auch eingesetzt werden und damit in der Umwelt Insektizidmengen Verbreitung finden, dass Moskitos lernen, damit umzugehen.
Eine Herausforderung für die Wissenschaftler. Sie müssen immer neue Substanzen entwickeln, um die todbringenden Malariaüberträger abzuwehren. In Deutschland oder Europa müssen wir Malariaepidemien allerdings bislang nicht fürchten, sagt der Infektiologe Andreas Müller. Selbst dann, wenn Menschen mit derartigen Infektionen einreisen.
Durch den Standard unseres Gesundheitssystems sind wir in der Regel in der Lage, eine Diagnose zu stellen und frühzeitig zu behandeln, bevor überhaupt die Formen der Malariaerreger im Blut auftreten, die für eine weitere Übertragung erforderlich sind.
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir morgen früh mit Malaria aufwachen, ist also gleich null. Anders als in einem Land wie Venezuela. Obwohl die Behörden dort eine Ausrottung der Malaria vermeldet haben, gäbe es die Krankheit nach wie vor. Und zwar in einem erschreckenden Ausmaß, so Andreas Müller.
In Venezuela haben wir ja die Situation, dass das Gesundheitssystem aufgrund der politischen Situation praktisch am Boden liegt, dass keine diagnostischen Möglichkeiten bestehen, dass keine Medikamente für die Therapie zur Verfügung stehen. Und die Konsequenzen, die sehen wir jetzt hier in einer enormen Zunahme der Malariafälle in Venezuela.
Die Menschen, sagt August Stich, würden in ihrer Verzweiflung inzwischen die wenigen Kliniken stürmen, um verbliebene Medikamente zu ergattern. Unterernährung und Krankheiten wären in diesen Ländern an der Tagesordnung und natürlich auch Malaria.
Malaria ist vor allem eine Krankheit der Armut, der schlechten Lebensbedingungen, des fehlenden Zugangs zur Gesundheitsversorgung. Und wenn wir wirklich eine Verbesserung global erreichen wollen, dann müssen wir an der Ungleichverteilung von Ressourcen, an dem Armutsproblem global arbeiten. Und das ist eine Herausforderung, die weit über die Entwicklung von einzelnen Medikamenten oder Wirkstoffen hinausgeht.
Das war ein Beitrag von Ursula Storost. Ein besonderes Problem im Kampf gegen die Malaria ist, wenn sich die Erreger verändern. Und in Südostasien ist genau das passiert. Ob in Thailand, Laos oder Myanmar. Seit Wochen verbreitet sich dort ein Malaria-Erreger, der nicht mehr auf die üblichen Medikamente reagiert. Er ist resistent geworden. Ich habe mit Jürgen May darüber gesprochen. Er erforscht die Malaria am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Der neue Malaria-Erreger in Südostasien, ist er wirklich gegen jegliche Medikamente resistent?
Ja, dazu muss man sagen, es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten gegen Malaria. Es gibt aber ein bestimmtes Medikament, was besonders gut wirkt und das man deswegen fast überall inzwischen einsetzt. Das sind die sogenannten Artemisinine, für die es 2015 auch einen Nobelpreis gegeben hat. Und gegen diese Erreger wirken die Artemisinine überhaupt nicht mehr. Und das ist natürlich ein bedrohliches Zeichen, wenn sich diese Erreger ausbreiten, werden wir es in Zukunft viel schwerer haben, die Malaria zu bekämpfen.
Und können diese resistenten Erreger dann auch andere Länder erreichen?
Ja, das ist durchaus möglich. Und das ist dann natürlich fatal, wenn so eine Resistenz dann nach Afrika gelangt.
Dass der Erreger tatsächlich auch Afrika erreicht, ist die größte Sorge vieler Wissenschaftler. Das sei eine absolute Katastrophe, heißt es immer wieder.
Ja, die Erfindung des Medikaments Artemisinin ist so wichtig gewesen für die Bekämpfung der Malaria, wenn dieses Medikament nicht mehr wirkt. Das betrifft vor allen Dingen Afrika, weil 90% der schweren Malariafälle in Afrika südlich der Sahara vorkommen. Es gibt ja eine ganze Menge an Malaria-Medikamenten, die unterschiedlich wirken. Und so hat man meistens noch ein Medikament in der Hinterhand. Aber das gilt nicht für die Menschen, die in den Ländern leben, wo so viel Malaria vorkommt. Dort gibt es nur wenige Medikamente zur Verfügung. Also bei uns ist keine große Gefahr, aber in den Ländern, dort wo Menschen sterben an Malaria, da ist es ein riesiges Problem in der Zukunft.
Der Erreger in Südostasien hat sich verändert. Wie sehen die Symptome dieser Form der Malaria aus? Sind die Beschwerden die gleichen wie die, die Menschen haben, die mit einem nicht gegen Medikamente resistenten Erreger infiziert werden?
Ja, die Beschwerden sind die gleichen. Das ist eine schwere Malaria. Das bedeutet, dass die Kinder, und das betrifft ja vor allen Dingen Kinder unter 5 Jahren, dass die entweder Symptome im Gehirn haben, das heißt ins Koma fallen, oder dass sie eine schwere Blutarmut haben, das heißt Bluttransfusionen benötigen. Das sind die beiden Hauptsymptome. Und das ist für die resistenten Erreger genauso wie für die nicht resistenten Erreger. Das Problem ist nur, dass die schnelle Heilung, die absolut notwendig ist, das funktioniert nicht und das kann tödlich sein.
Wie kam es überhaupt dazu, dass sich ein solcher Erreger entwickelt hat oder dass er sich verändert hat?
Die Erreger haben ja einen Zyklus im Körper, das heißt, sie entwickeln sich andauernd und vervielfältigen sich andauernd und sie können sich deswegen an die Umgebungssituation im menschlichen Körper sehr gut, sehr schnell anpassen. Und wenn ein Medikament in den Körper kommt, dann können sich einige wenige von diesen Milliarden Erregern, die sich im menschlichen Körper befinden, dann vielleicht an dieses Medikament gewöhnen und die überleben dann. Dann hat sich die Resistenz schon ausgebildet.
Das hätte doch auch in Afrika passieren können.
Ja, in Afrika gibt es diese Medikamente noch nicht so häufig wie in Südostasien, weil Südostasien etwas wohlhabender ist und es gibt dort viel weniger Malaria als in Afrika. Das heißt, Patienten mit etwas mehr Geld bekommen zuerst diese teuren Medikamente, die es in Afrika noch gar nicht gibt. Und deswegen entwickelt sich die Medikamentenresistenz auch zuerst in diesen Gebieten.
Lässt sich dieser Erreger bekämpfen, möglicherweise sogar ausrotten, oder hilft es nur, ein Medikament zu finden, gegen das er nicht resistent ist?
Ja, das wäre sicherlich das Wichtigste. Die Situation in Südostasien ist so bedrohlich und die Gefahr so groß, dass das dann nach Afrika rüberschwappt, dass man jetzt schon sehr intensiv nach neuen Möglichkeiten suchen muss. Aber das ist sehr schwierig.
Ja, und wenn solch ein Medikament gefunden wird, werden die Erreger sich dann wieder so weit verändern, dass sie dagegen auch Resistenzen entwickeln? Also ist das ein endloser Kampf gegen die Malaria oder gibt es irgendwo einen Schimmer der Hoffnung, dass er irgendwann gut für die Menschen ausgeht?
Ja, das ist tatsächlich so, dass es immer ein Kampf Parasit gegen Mensch ist, der damit zu tun hat, dass die Parasiten sich sehr schnell an neue Medikamente anpassen können. Und die Malaria auszurotten gelingt wahrscheinlich nicht allein mit Medikamenten, sondern man braucht dort andere Methoden.
Was können Wissenschaftler denn noch tun, also außer neue Medikamente zu entwickeln?
Es gibt eine Impfung, die noch weiter getestet werden muss. Hier könnte man eventuell etwas schaffen, was sehr, sehr schwierig erscheint, nämlich das Immunsystem so weit auszutricksen, das Immunsystem des Menschen, dass alle Malaria-Parasiten, mit denen man infiziert wird, vielleicht auch bekämpft werden können. Es ist nämlich so, dass in der Natur keine komplette Immunität gegen die Malaria-Parasiten ausbildet. Das heißt, wenn ich heute gestochen werde und vielleicht sogar krank werde, kann ich trotzdem in ein paar Tagen wiederum krank werden und in einem Jahr nochmal. Und deswegen ist es auch so schwierig, einen Impfstoff zu finden, weil man damit das natürliche umgehen müsste. Und vielleicht gibt es mit den neuen molekularen Methoden, da entwickelt sich ständig etwas Neues, vielleicht gibt es da mal eine zündende Idee, dass man sowas umgehen kann. Ich habe noch Hoffnung, aber man darf nicht vergessen, dass Malaria im Kern eine Armutserkrankung ist. Wir haben hier bei uns in Deutschland, in Europa bis hin nach Skandinavien die Malaria ja über viele Jahrhunderte gehabt und wir haben es geschafft, die Malaria zu beseitigen durch Wohlstand, durch Kanalisation, Und das ist natürlich theoretisch in Afrika auch möglich. Dazu müssen die Länder stabiler gemacht werden, die Gesundheitssysteme verbessert werden, die Überwachungssysteme, Surveillance-Systeme verbessert werden. All diese Dinge, das ist das Wichtigste. Aber dann für die Bekämpfung der Erkrankung gehören noch Forschungsinnovationen dazu.
Ein resistenter Malaria-Erreger in Südostasien. Das war Jürgen May, Forscher am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Etwa 650.000 Menschen im Jahr sterben an Malaria. Und davon sind 90% Kinder, die unter 5 Jahren alt sind. Weltweit suchen Wissenschaftler, wie wir eben in dem Interview auch gehört haben, nach Möglichkeiten, diese Krankheit endlich in den Griff zu bekommen. Und das seit Jahren. Gibt es neue Ergebnisse, möglicherweise sogar Durchbrüche in der Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen? Hartmut Grawe berichtet.
Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung sind neuen Alternativen zu gängigen Malariamitteln auf der Spur. Jetzt hat der Tübinger Tropenmediziner Peter Kremsner mit einigen Kollegen im afrikanischen Gabun einen vielversprechenden Test abgeschlossen. Erprobt wurde eine Kombinationstherapie mit 2 Wirkstoffen. Piperaquin und Phosmidomycin heißen sie. Vor allem letzterer Stoff birgt großes Potenzial, sagt der Wissenschaftler.
Substanzklasse, die bisher bei der Malaria nicht eingesetzt wurde, ein großer Vorteil im Sinne der Resistenzentwicklung. Und die Wirkmechanismen kennt man erstaunlicherweise sehr gut.
Und zwar deshalb, weil Phosmidomycin vor rund 40 Jahren bereits als Antibiotikum in der Erprobung war. Es konnte sich in diesem Bereich aber nicht gegen andere Stoffe durchsetzen und geriet darum 20 Jahre lang in Vergessenheit. Phosmidomycin wird in bestimmten Bodenbakterien gebildet und tötet den Malariaerreger wegen einer erstaunlichen Laune der Natur.
Irgendwann vor vielen tausend Jahren hat der Malariaparasit Plasmodium falciparum etwas aufgenommen, was pflanzenähnlich ist. Und in diesem Teil der Zelle sitzen jetzt Vorgänge, die für den Stoffwechsel des Parasiten wichtig geworden sind. Und die attackiert das Phosmidomycin.
Nach Ansicht der Tübinger Tropenmediziner ist es ein wirksamer Baustein im Kampf gegen den vergleichsweise hochentwickelten Malariaerreger. Er bildet bei der Bekämpfung mit nur einem einzigen Wirkstoff sehr schnell Resistenzen. Daher sehen die Forscher den Schlüssel stets in der kombinierten Anwendung mehrerer Substanzen. Zum Beispiel in einer Kombination mit dem momentan am meisten im Malariakampf verwendeten Wirkstoff Artemisinin. Dem Wirkstoff, gegen den es in Südostasien jetzt Resistenzen gibt. Erreger können sich verändern. Warum sollte der Mensch nicht versuchen, auch den Wirkstoff zu verändern, ihn neu zu kombinieren? Das Artemisinin wird aus einer Pflanze gewonnen, dem einjährigen Beifuß. Aber leider gab es bislang nicht genug von ihm, um ihn weltweit flächendeckend einzusetzen. Forscher des Max-Planck-Instituts wollen das mit einem besseren Produktionsprozess ändern. Er beginnt hinter dem bisherigen ersten Verarbeitungsschritt, dem Zerkleinern der Arzneipflanze, erklärt einer der Wissenschaftler Peter Seeberger.
Das Verfahren erlaubt uns, diesen Pflanzenextrakt, also diese teilweise aufgelöste Pflanze, zu nehmen und nachdem die Feststoffe entfernt sind, diese Lösung durch einen Schlauch zu pumpen. Dieser durchsichtige Schlauch wird belichtet mit einem LED-Licht und in der Gegenwart von Sauerstoff kommt es dann zu einer Reaktion, die normalerweise in der Pflanze stattfindet.
In der lebenden Pflanze dauert sie mehrere Wochen. Die Methode der Max-Planck-Forscher verkürzt den Prozess auf 15 Minuten und nutzt den Umstand, dass in der Pflanze Vorstufen von dem Wirkstoff gegen Malaria gespeichert sind. Die gewonnene Menge Artemisinin ist dadurch um Größenordnungen höher als bisher. Entscheidend für den Durchbruch zu einer schnellen und billigen Erzeugung war eine Überlegung der Forscherin Susanne Triemer, erinnert sich Seeberger.
Die Idee von der Frau Triemer war verblüffend einfach. Warum fügen wir denn einen chemisch herzustellenden, teuren Farbstoff bei, wenn doch in der Pflanze bereits ein Farbstoff ist?
Die Rede ist vom grünen Blattfarbstoff Chlorophyll. Er allein genügt, um die künstlich zugeführte Lichtenergie für den chemischen Reaktionsprozess nutzbar zu machen. Weitere Zusätze sind, anders als vermutet, also nicht mehr nötig. Das Malariamittel Artemisinin soll mit der Lichtchlorophyllmethode in großem Stil hergestellt werden, und zwar im US-Bundesstaat Kentucky.
Zum einen wächst der Beifuß in Kentucky hervorragend. Das andere ist, dass dort über Jahrhunderte inzwischen Tabak angebaut wurde. Und Tabak ist natürlich jetzt stark rückläufig, weil eben weniger geraucht wird. Und deswegen haben die Bauern dort ein Riesenproblem. Sie brauchen neue Möglichkeiten, um ihre Felder zu bestellen. Und da der Beifuß dem Tabak in seinen Eigenschaften sehr ähnliches, kann man den dort hervorragend anbauen.
Die erste großflächige Beifußernte soll im kommenden Jahr eingebracht und zu Artemisinin verarbeitet werden. Durch die große Menge könnte der Preis für das Malaria-Gegenmittel bald halbiert werden, hofft der Potsdamer Forscher. Artemisinin ist einigen neuen Studien zufolge außerdem gegen etliche Krebsarten und möglicherweise sogar in der Therapie von Diabetes wirksam. Eine Substanz also, die große Hoffnungen weckt. Was die Malaria angeht, müsse aufgrund der zunehmenden Resistenzen mehr Wert auf Wirkstoffkombinationen gelegt werden, da sind die Wissenschaftler einig. Außerdem wird seit langem nicht nur nach Medikamenten gesucht, sondern auch nach neuen Möglichkeiten für eine Impfung. Die Tübinger Tropenmediziner um Peter Kremsner sind optimistisch, wenn sie auf ihre jüngsten Untersuchungen blicken.
Wir haben die Parasiten genommen, schwächen die ab, impfen die und sehen eine nicht nur gute Verträglichkeit, sondern auch sehr gute Wirksamkeit.
Der Kampf gegen die Malaria sei alles andere als verloren. Da sind sich die Forscher in Tübingen sicher.
Das war ein Beitrag von Hartmut Grave. Um die Malaria ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um ein weiteres medizinisches Thema, die spanische Grippe. Kommen wir noch einmal zurück zur Medizin, denn an diesem Wochenende ist es genau 100 Jahre her. In einem amerikanischen Militärcamp wurden die ersten Fälle der spanischen Grippe registriert. Und dann brach weltweit die größte Grippewelle aus, die es je gegeben hat. Und auch die folgenschwerste. Innerhalb von nur 2 Jahren starben über 50 Millionen Menschen. Damit hinterließ diese Krankheit mehr Tote als der Erste Weltkrieg. Was war das für ein Virus? Könnte es so eine verheerende Situation noch einmal geben? Oder sind wir heute zumindest in Europa vor solchen extremen Krankheitsausbrüchen geschützt? Daniela Remus berichtet.
Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber und Kopfschmerzen, das waren die Symptome der Krankheit, die ab März 1918 weltweit wütete und die Ärzte zunächst verunsicherte, berichte der Medizinhistoriker Wilfried Witte von der Charité in Berlin.
Richtig ist, dass es am Anfang große Verwirrung gab, was für eine Krankheit das eigentlich sei. Es wurde als rätselhaft tituliert, bis man sich doch sicher war, dass es Grippe sein müsse.
Der schnelle und heftige Verlauf der Grippe war ungewöhnlich. In 3 Wellen zog das Influenzavirus um den Globus. Jeder 3. Erdbewohner infizierte sich damit, etwa 2,5 bis 5% der Weltbevölkerung starben daran. Vor allem in den außereuropäischen Regionen waren die Menschen immunologisch offenbar besonders schlecht geschützt vor diesem Krankheitserreger, erklärt Ansgar Lohse, Infektiologe und Internist vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Wir kennen eine interessante Studie, dass australische Soldaten, Marinesoldaten, die im Krieg hier mitgekämpft hatten, eine besonders hohe Mortalität hatten, wenn sie erst im letzten Jahr rekrutiert waren. Und jedes Jahr, die schon länger in Europa gewesen war, ging die Mortalität runter. Sodass zu vermuten ist, dass die in den Jahren davor auch schon Grippeviren hier gesehen hatten und deswegen einen teilweisen Schutz hatten.
Die Todeszahlen waren enorm hoch, vor allem während der 2. Grippewelle, die sich ab August 1918 verbreitete. Und die Umstände des Leidens und Sterbens waren beängstigend, sagt der Berliner Mediziner Wilfried Witte.
Das machte natürlich auch große Angst. Es ging so schnell, die Leute starben durch Lungenödeme, wo die blutig wurden, die bekamen keine Luft mehr. Und es ging alles ganz schnell und die Schwarzfärbung der Haut gemahnte auch an etwas, was von alters her mit Angst und Schrecken besetzt war, an die Pest.
Die Sterbenden verfärbten sich bläulich bis schwarz, ihr Körper blähte sich auf. Ursache dafür war ein sogenannter Zytokinsturm, bei dem das Immunsystem quasi überreagiert, um die Krankheitserreger in den Griff zu bekommen. Das Fatale, bei der Influenza von 1918 zerstörte der Zytokinsturm das Lungengewebe der Erkrankten, erklärt der Virologe Stefan Ludwig von der Universität Münster.
Was da passiert ist, dass durch die Infektion mit einem Erreger sehr große Mengen an eigentlich für den Körper günstigen antiviralen Botenstoffen ausgeschüttet werden, die sich aber in dieser riesigen Menge dann eher gegen den Körper wenden.
Medikamente gegen die Grippe gab es nicht und Antibiotika gegen die bakteriellen Zusatzinfektionen waren noch nicht erfunden. Auch welche Menschen an dieser Grippe starben, unterschied sich von den Todesfällen der herkömmlichen Grippeepidemien, sagt Wilfried Witte.
Es starben auch ganz besonders viele ungefähr 20- bis 40-Jährige, was man sich erst recht nicht erklären konnte, weil man ja davon ausging, die müssen ja besonders, heutzutage würde man sagen, immunkompetent sein.
Vor einigen Jahren haben US-Forscher das Grippevirus von 1918 im Labor rekonstruiert. Dabei wollten sie herausfinden, was das Virus so besonders gefährlich gemacht hat. Auch um in Zukunft eine vergleichbare Pandemie vermeiden zu können, erklärt Stefan Ludwig von der Gesellschaft für Virologie.
Man vermutet eben auch, dass das damalige Virus wahrscheinlich direkt aus dem Vogel kam. Zumindest waren eben Tierspezies als Überträger da beteiligt. Und dann hatte natürlich das menschliche Immunsystem überhaupt keine Abwehrstoffe gegen dieses Virus, weil das ein vollkommen neuer Erreger war, der dann in den Menschen eingedrungen ist.
Immer wenn ein Virus direkt vom Tier auf den Menschen übertragen wird, ist es darum besonders gefährlich. Deshalb warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO, eine erneute Grippepandemie wie 1918 könne bei Erregern, die direkt vom Tier auf den Menschen übertragen werden, durchaus wieder stattfinden. Manche Forscher halten aber eine solche Entwicklung dennoch für nicht sehr wahrscheinlich. Sie setzen darauf, dass das heutige Gesundheitssystem, die Überwachungs- und Meldesysteme sowie die internationalen Pandemiepläne eine Situation wie 1918 vermeiden würden.
Die spanische Grippe. An diesem Wochenende ist es genau 100 Jahre her, dass die ersten Fälle dieser Krankheit registriert wurden. Daniela Remus berichtete. Die Erforschung von archäologischen Funden, durch die sich mehr über das Leben der Neandertaler erfahren lässt, boomt. Und tatsächlich kommt auch immer mehr dabei heraus. Unter anderem, dass diese Menschen nicht, wie lange vermutet, etwas primitiv oder dümmlich waren. Sie waren zum Beispiel sehr geschickt im Bauen von verschiedenen Werkzeugen. Und möglicherweise hatten sie sogar bereits eine eigene Sprache. Ein Forscherteam aus Deutschland, Großbritannien, Spanien und Frankreich hat jetzt manche der archäologischen Funde noch einmal genauer analysiert. Die Wissenschaftler haben dabei Nachweise dafür gefunden, dass die Neandertaler auch ziemlich kultiviert gewesen sein müssen. Um genauer zu sein, sie waren künstlerisch. Ich habe mit einem der Forscher, Dirk Hoffmann, vom Max-Planck-Institut in Leipzig darüber gesprochen. Sie haben Nachweise dafür gefunden, dass die Neandertaler auch künstlerisch waren. Um was für Kunstwerke handelte es sich?
Da handelt es sich jetzt um symbolische Kunstwerke.
Keine
figurativen Darstellungen, wie man sich das vorstellt, mit Tieren oder ähnlichem, sondern Komposition aus roten Linien. Und diese roten Linien waren horizontal und vertikal angeordnet, so wie man sich zum Beispiel eine Leiter vorstellt.
Und das waren sozusagen Zeichnungen in einer Höhle?
Das waren Zeichnungen in einer Höhle in Nordspanien. An der gleichen Wand finden sich eine ganze Reihe anderer Zeichnungen von einfachen roten Punkten.
Aber bei den Punkten und Strichen, wie können Sie sich da sicher sein, dass es sich dabei tatsächlich um Kunst gehandelt hat und nicht um irgendwelche zufälligen Spritzer an den Wänden?
Nun, zum einen, diese Pigmente müssen extra angefertigt und in diese Höhle eingebracht werden. Also es ist nichts, was man in der Höhle finden würde an Sedimenten, die jetzt zufällig an der Hand sein könnten und dann an der Wand landen. Das heißt, das muss in die Höhle hineingebracht werden, wahrscheinlich mit dem Plan, daraus etwas anzufertigen. Ganz besonders herausheben muss ich aber jetzt ein weiteres Motiv, das wir in einer anderen Höhle datiert haben. Und dabei handelt es sich um einen negativen Handabdruck. Da hält man seine Hand gegen die Wand und sprüht dann Farbpigmente über diese Hand. Und wenn man die Hand wegnimmt, dann hat man diesen Handabdruck als negativ auf der Wand. Und das ist etwas, das kann nicht aus Versehen oder zufällig passieren. Das muss man planen.
Die Neandertaler brauchten dafür ja aber Farben. Wurde das bereits erforscht, wie die hergestellt wurden?
In der Regel sind das Farben, die aus Sedimentpartikeln hergestellt werden. Eisenoxide werden da meistens genommen, um rote oder gelbe Farbtöne herzustellen. Und schwarze Zeichnungen wurden meist aus manganhaltigen Elementen gemacht.
Und was glauben Sie, warum haben diese Menschen bereits ein Bedürfnis gehabt, künstlerisch zu werden oder ihre Hand darzustellen? Was hat sie dazu getrieben?
Gut, über das Warum können wir alle nur spekulieren. Wir können aber mit Sicherheit sagen, dass auch bewusst Orte ausgewählt wurden. Diese Handabdrücke haben wir unter einem Überhang in der Höhle gefunden. Man muss also auf dem Boden kriechen, die Hand dann gegen die Wand halten und da dann das Kunstwerk anbringen. Das ist jetzt kein zufälliger Platz, wo man reinkommt oder also eben schnell hinmacht, sondern der wurde bewusst gewählt. Wir haben jeweils Kalzitablagerungen da drauf gefunden, haben uns davon überzeugt, dass sie auf den Farbpigmenten sind, haben die dann beprobt und bei der Beprobung nähert man sich dann irgendwann der Pigmentschicht und kann dann durch das Kalzit hindurch sehen, dass unter dem Kalzit tatsächlich eine Farblage ist, das heißt, dass es drauf liegt. Und die haben wir dann datiert und in drei Fällen Alter von über 60.000 Jahren für das Kalzit bekommen. Das heißt, die Kunst muss älter sein.
Es wurden auch Kunstwerke auf Schmuckstücken gefunden. Worum handelte es sich dabei?
Hierbei handelt es sich um Muschelschalen, auf denen wir Farbreste nachweisen konnten. Farbreste, genau solche Pigmente, die auch für Höhlenkunst genutzt wird. Und da ist die Annahme, dass es sich da um Körperschmuck gehandelt hat.
Ketten?
Möglich. Das Bindeglied sozusagen wird vermutlich organisch gewesen sein und das hat natürlich diese über 100.000 Jahre nicht überdauert.
Die Erkenntnis, dass die Neandertaler bereits Kunstwerke geschaffen haben, wird in der Wissenschaft als Sensation beschrieben. Warum?
Insofern als so etwas wie Höhlenkunst und Schmuck durchaus bislang noch als eins der wenigen Alleinstellungsmerkmale des modernen Menschen gesehen wurde. Bislang gab es keine Nachweise, dass der Neandertaler eigenständig so etwas geschaffen hat. Und dass wir jetzt nachweisen konnten, dass der Neandertaler dies schon konnte und auch gemacht hat, das ist neu. Insofern muss die Einschätzung der kognitiven Möglichkeiten der Neandertaler neu bewertet werden.
Was gibt Ihnen das jetzt als Forscher für neue Aufgaben? Was wollen Sie als nächstes über den Neandertaler herausfinden?
Wir wissen jetzt, dass Entwicklungen parallel waren. Denn auch der moderne Mensch hat schon früh, vor über 100.000 Jahren, Körperschmuck hergestellt. Auch Höhlenkunst, zum Beispiel in Indonesien, ist älter als 40.000 Jahre. Das heißt, da war der moderne Mensch und hat auch Höhlenkunst gemacht. Das heißt, wir sehen Parallelen. Und jetzt ist zum Beispiel eine Frage, wann, zu welchem Zeitpunkt hat sich jetzt dieses symbolische Verhalten ausgeprägt? Waren das Parallelentwicklungen oder geht das unter Umständen auf den gemeinsamen Vorfahren zurück? Also da müsste man jetzt weiter forschen.
Kunst gab es auch unter den Neandertalern. So viel steht jetzt fest. Das war Dirk Hoffmann, Forscher am Max-Planck-Institut in Leipzig.
Notizen aus der Wissenschaft.
Auf der norwegischen Insel Spitzbergen wurde am Montag Geburtstag gefeiert. Denn seit 10 Jahren gibt es dort einen riesigen Tresor mit Saatgut aus aller Welt. Inzwischen werden in ihm mehr als 1 Million unterschiedlicher Pflanzensamen und über 70.000 Proben von Nutzpflanzen wie Reis, Weizen, Mais, Bohnen und Hirse aufbewahrt. Der Tresor befindet sich in einem Stahlbetonbunker im sogenannten ewigen Eis zwischen Norwegen und dem Nordpol. Ziel dieser Saatgutbank mit Proben aus der ganzen Welt ist es, die wichtigsten Nutzpflanzen vor dem Verschwinden infolge von Naturkatastrophen, Klimawandel oder Kriegen zu bewahren. Eine Arche Noah der Pflanzen also. Kann man Knochengewebe im Labor züchten und anschließend Patienten einsetzen? Was ein wenig nach Frankensteins Gruselkabinett klingt, ist Forschern aus Israel nach eigenen Angaben gelungen. Ärzte in einer Klinik im Norden des Landes setzten erstmals einem Patienten Knochengewebe ein, das vorher aus dessen körpereigenen Zellen im Labor gezüchtet worden war. Auf diese Weise hätten sie eine 4 cm große Lücke im Schienbein des Mannes schließen können, teilten die Ärzte mit. Der 44-jährige Patient hatte sich bei einem Fahrradunfall einen Bruch zugezogen. Bei den üblichen Behandlungsmethoden waren die Knochen jedoch nicht wieder zusammengewachsen. Am Mittwoch war der Welttag der seltenen Erkrankungen. Laut Definition liegt eine solche Erkrankung vor, wenn weniger als 5 von 10.000 Menschen an ihr erkranken. Dazu zählen manche Gendefekte, körperliche Fehlstellungen und seltene hormonell verursachte Erkrankungen. Der oft langwierige und frustrierende Weg zur Diagnose mit vielen erfolglosen Facharztbesuchen sei ein großes Problem, sagen Wissenschaftler. Genauso wie die Behandlung solcher Krankheiten, denn häufig gäbe es keine Medikamente. Außerdem gäbe es auch unter den Ärzten nur wenige Experten für solche Krankheiten, die sie diagnostizieren oder geeignete Therapien durchführen können. Mit dem jährlichen Welttag soll mehr Aufmerksamkeit für die seltenen Krankheiten und die Betroffenen geschaffen werden. Sterben die Königspinguine aus? Tatsächlich droht der Klimawandel bis zum Ende dieses Jahrhunderts einen Großteil der auf subantarktischen Inseln lebenden größten Pinguinart auszurotten, fürchten Wissenschaftler. Die heutige Population von etwa 1,6 Millionen Königspinguinpaaren könne um bis zu 70% sinken, so die Schreckensnachricht, die Wissenschaftler in einer Studie Anfang der Woche veröffentlichten. Die Gründe seien der durch den Klimawandel schwindende Lebensraum und zunehmende Nahrungsmangel der Tiere. Zwar hätten sich die Königspinguine in der Vergangenheit den Folgen der Temperaturveränderung anpassen können, aber der Klimawandel verlaufe inzwischen schneller, so dass sie dazu nicht mehr in der Lage seien.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Anlässlich des 275. Geburtstags der Universität in Erlangen bauen Wissenschaftler dort ein Römerboot nach. Und das ganz originalgetreu. Aus Holz und auch mit den Bautechniken, die die Römer früher angewendet haben. Die Wissenschaftler richten sich ganz nach den historischen Vorlagen. Aber wie solche Ruderboote auf Meeren oder Flüssen vollbeladen und gleichzeitig sicher schwimmen konnten, wollen die Forscher jetzt genauer untersuchen. Dafür werden sie das Boot, sobald es fertig ist, auch selbst zu Wasser lassen. Aber noch testen sie in einem Strömungskanal erst einmal ein Modell eines solchen Bootes. Inga Pflug hat die Wissenschaftler in Erlangen besucht und ihnen bei den Untersuchungen über die Schultern geschaut.
1,60 Meter Römerboot sind gerade eben zu Wasser gelassen worden per Hand, weil es ist ein Modell im Maßstab 1:10, festgehakt in der Mitte an einer großen Stange, sodass es nicht weg kann von der Stelle. Das befindet sich nämlich jetzt in einem großen Becken, ja, quasi Strömungskanal, so wie man es vielleicht aus dem Schwimmbad kennt und man sich selber mittreiben lässt. Wir wollen nämlich wissen, wie gut liegt ein originales Römerboot im Wasser. Bernhard Gatterning, Sie haben das hier am Lehrstuhl für Strömungsmechanik jetzt eingerichtet.
Das Ziel unserer Messungen ist, dass wir herausfinden können, wie viel Widerstand dieses Römerboot der Geschwindigkeit oder der Fortbewegung entgegensetzt. Das heißt auf gut Deutsch, dass wir wissen wollen, wie stark sich die Ruderer später dann anstrengen müssen, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu erreichen.
Der Gag ist nämlich, hier an der Universität in Erlangen wird ein echtes Römerboot gerade nachgebaut. Und dieses Modell ist jetzt eben quasi der erste theoretische Praxistest, ob die Ruderer, wenn das Boot zu Wasser gelassen wird im Sommer, das auch bewältigen können. Starten wir mal den Versuch. Da laufen die Pumpen an. Und wir sehen, es kriegt jetzt ja nicht gegen Wind, sondern gegen Wasser. Es ist jetzt, als würde es tatsächlich auf einem Fluss dahin gleiten.
Jetzt haben wir eine Geschwindigkeit eingestellt, die in etwa einer Bewegungsgeschwindigkeit von 3 Knoten entspricht. Also wären etwa 6 km/h, die das Boot jetzt fährt. Und an unserer Messung sehen wir, dass natürlich der Widerstand schon angestiegen ist und dass sich auch erste Wellen rund um den Bug des Bootes ausbilden und auch an den Lenkrudern schon leichte Strömungsphänomene sich ausbilden.
Es kommt aber zumindest nicht ins Schlingern. Und wenn ich das jetzt von der Seite angucke, Sie haben da mit einem Stift angezeichnet die Wasserlinie, quasi die Ideallinie, wie tief das Boot im Wasser liegen soll, ausgerechnet nach der realen Besatzung inklusive Takelage und Rüstung, die dann da wirklich mal drin sein sollen und eben früher auch waren. Ja, es sieht ganz gut aus. Also es liegt stabil, soweit ich das beurteilen kann.
Man sieht auch vorne, dass die Spitze des Bootes nicht unter Wasser taucht, was natürlich den Widerstand erhöhen würde. Generell, das Boot liegt gut in Fahrtrichtung, zeigt wenig Bewegung. Das heißt, es dürfte eine ganz angenehme Reisegeschwindigkeit sein.
Wenn man nicht rudern müsste, weil zumindest 18 Passagiere an Bord mussten ja wirklich arbeiten. Wir sehen, obendrauf haben Sie ein kleines Messgerät angeschlossen. Da haben wir jetzt wie viel Newton? 0,
Sind wir jetzt im Bereich von 0,2 bis 0,3 Newton, die wir bei der Geschwindigkeit haben. Das müssen wir dann über ebenso Ähnlichkeitsbeziehungen hochrechnen. Das ist im großen Boot natürlich entsprechend größer, aber über diese Werte und ein bisschen strömungsmechanische Theorie können wir dann relativ genau bestimmen, wie viel das große Boot an Widerstand haben wird.
Und es arbeiten mehrere Lehrstühle zusammen an diesem Experiment. Das eine ist die Strömungsmechanik, das andere ist die Professur für alte Geschichte, Boris Dreyer namentlich, der ein ganz großes Interesse hat, dass dieses Boot nicht kentert, weil im Sommer in das echte Boot, in das große Boot, das Sie hier an der Uni gerade bauen, echte Menschen einsteigen sollen.
Also wenn wir von einer Marschgeschwindigkeit von etwa 5-4 Knoten sprechen, dann müsste ein also nicht mal trainierter Ruderer gut zurechtkommen und das für einige Zeit leisten können.
Das Boot liegt nach wie vor stabil. Jetzt wollen wir aber die Leistung mal ein bisschen erhöhen. Eine starke Strömung, Hochwassergefahr.
Die Donau tritt über die Ufer. Wir erhöhen jetzt auf etwa 10 Knoten die Geschwindigkeit.
Der Wellengang nimmt ganz schön zu. Also ja, man sieht es tatsächlich, jetzt schwankt es auch schon ein bisschen.
Die Geschwindigkeit bei etwa 10 Knoten jetzt, das ist eine Geschwindigkeit, die im Realen wahrscheinlich nicht von Ruderern mehr aufgebracht werden könnte. Aber wir können diese Messungen durchführen, um einfach zu sehen, bis zu welcher Geschwindigkeit man seetüchtig wäre.
Boris Dreyer, jetzt diese Tests, es ist ja ein originales Boot, wirklich im Maßstab 1 zu 10 nachgebaut, so wie die Römer es wirklich hatten. Gewicht stimmt, Länge stimmt. So, die Römer hatten das nicht. Hatten die also großes Glück, dass sie stabile Boote gebaut haben?
Ja, also das haben die Bootsbauer, die antiken Bootsbauer, empirisch, also von Fall zu Fall sich aufbessernd dann nachgebaut und immer wieder das nächste Boot eben verbessert. So muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Aber selbst jetzt unter diesen Bedingungen können wir sehen, das Boot liegt relativ ruhig im Wasser. Die Wasserlinie wird gehalten. Also es ist schon spannend zu sehen, was für eine Technik die Römer aufs Wasser gebracht haben.
Diesen Sommer darf die Fahnd zu Wasser, die
Fridentiana Alexandrina Navis, also benannt nach unserer Alma Mater, also unserer Universität.
Und dann machen wir den Praxistest nach dem Praxistest. Und wenn sie scheitern, wenn sie alle untergehen, dann berichten wir wieder.
Was wir nicht hoffen in dieser Hinsicht.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Inga Pflug. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Nicole Jo. Die CD heißt 20. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.